diese Mischung aus, ich will jetzt in den Einzelhandel, ich bin bekannt genug, weil die Leute suchen mich vielleicht auch schon so ein bisschen, weil als neue Foodbrand, das ist ja nicht so, dass du auf dem Einkaufszettel stehst von Leuten, ja, das heißt, du musst ja irgendwie ein bisschen disrupten und dass die Leute sagen, ah, okay, cool, oder ich gehe mal zum Rewe, weil ich habe die auf Social Media gesehen und ich möchte das kaufen.
Snogsalting Podcast, das Why Not für dein Business.
Willkommen zu einer neuen Folge Snogsalting Podcast. Heute ist die liebe Caroline zu Gast und mit ihrem Mann hat sie gemeinsam Tree Beers gegründet, die Nummer 1 Porridge Company in Deutschland. Wirklich sehr beeindruckend. 2016 gegründet, 2017 dann Teilnahme bei Die Höhle der Löwen und 2021 10 Millionen Euro Umsatz mit Foodartikeln. Wirklich beeindruckend. Es war ein sehr, sehr tolles Gespräch. Wir haben am Anfang viel darüber gesprochen, wie der Einzelhandel ist, welche Tipps sie da hat, wie sie überhaupt in den Einzelhandel reingekommen sind. Also für alle mal etwas anderes, auch wenn wir hier sehr viel online unterwegs sind, glaube ich, dass es super, super spannend sein kann, weil ab einem gewissen Punkt, an dem sind wir jetzt auch langsam, dass man überlegen muss, als Marke vielleicht doch offline zu gehen. Im nächsten Teil haben wir dann darüber gesprochen, wie ihre Online-Umsätze aussehen, wie Influencer-Marketing bei ihnen gespielt wird, wie sie das Ganze pushen und am Ende, wie immer, unsere Why-Not-Fragen. Also sowohl offline als auch Online-Marketing ist mit dabei. Eine geile Folge geworden. Und als kleiner Hinweis, meine liebe Cousine Romy ist heute nicht am Start. Sie ist auf einem Kundentermin in Bayern unterwegs. Daher habe ich den Podcast heute alleine machen dürfen. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Caroline, schön, dass du da bist.
Ja, danke. Ich freue mich.
Wir haben ja jetzt schon oft in WhatsApp geschrieben, aber ich glaube, wir haben noch nie so persönlich oder halb persönlich gesprochen, oder?
Nee, also ich sehe dich jetzt zum ersten Mal quasi in Farbe, also in Bewegung.
Geil. Ich habe es ja eben im Intro gesagt, du hast mit deinem Mann gemeinsam Frühstücken in Deutschland revolutioniert. Wie kamt ihr auf die Idee?
Also mein Mann ist ja Engländer und gut, also Porridge ist der Klassiker in England und ich habe da lang gelebt und habe ihn schon während des Studiums kennengelernt und so. Und als wir dann in London gelebt haben, fand ich es einfach ganz schrecklich. Ich habe in der Foodbranche gearbeitet, wie eigentlich Lebensmittel hergestellt werden, was die Leute sich so täglich reinziehen und wie eigentlich so diese westliche Ernährungsweise uns ungesund macht und krank macht auch, ja. Und da bin ich selbst auf Porridge gestoßen und aus dieser fixen Idee, ja, ist ja nur Haferflocken und Wasser, wir bringen das nach Deutschland, aber auch richtig geil, wurde dann tatsächlich eine Company. Und ich weiß nicht, ob du es auch kennst, aber wenn du irgendwie eine Idee hast, die so simpel ist, aber dich nicht mehr loslässt, dann denkst du einfach, das müssen wir machen.
Mega. Ich muss selber gestehen, dass ich nie frühstücke. Ich mache tatsächlich immer so Intermittent Fasting. Deswegen, ich esse nur mittags und abends. Wie ist es bei dir? Isst du selber jeden Morgen deinen eigenen Porridge?
Ja. Tatsächlich. Das werde ich total oft gefragt, ob mich das nicht langweilt und so. Und dann sage ich so, naja, Leute, die gern Brot essen oder so, die essen ja auch jeden Tag Brot. Und eigentlich ist Porridge sowieso noch viel, viel abwechslungsreicher als Brot. Also du kannst es kalt essen, kannst es warm essen. Wir haben mittlerweile über fast 20 Sorten oder so. Also du kannst ja so viel damit machen und kannst es übrigens auch mittags essen. Also wir haben auch einige bei uns in der Company, die dieses Fasten machen und die starten damit auch mal einem Savory Porridge mittags. Also super abwechslungsreich und ich esse es immer noch gern.
Geil. Jetzt, ich muss tatsächlich sagen, ich habe gerade heute Morgen, ich esse mittags aktuell auch so ein Food Startup, Avery, kann ich nur empfehlen. Das sind so Fertig-Sachen. Und jetzt, wo du sagst, ich werde auf jeden Fall mal euren Porridge auch zum Mittagessen ausprobieren. Wie ist es, ein Food Startup zu gründen. Wir als Snox irgendwie mit Zocken ist, keine Ahnung, klassischer FBA-Seller, gehst du einfach auf alibaba.com, gib Sneaker-Socks ein. So ist es ja im Footballreich nicht, da kann man nicht einfach Porridge eingeben und dann kriegt man aus China irgendwie ein geiles Porridge zugeschickt. Ist es wirklich deutlich schwerer, würdest du sagen, Food-Startup zu gründen, als vielleicht Consumer Goods etc.?
Ja, also wir sind da ein bisschen naiv rangegangen, was auch gut ist manchmal, finde ich, weil wenn du über alles nachdenkst, oh Gott, und da würdest du es nie machen. Ja, aber im Nachhinein ist mir schon bewusst geworden, dass natürlich Lebensmittel und Food wahnsinnig kompliziert ist, ja, weil du so viele Vorschriften hast, und wir wollten anfangs auch so American, UK-Style die Porridge-Mischungen selbst in der Küche machen und dann verschicken, und dann haben wir ganz schnell festgestellt, in Deutschland geht das nicht. Ja, da kannst du auch nicht einfach in der Küche was mischen, und dann mussten wir schon Produzenten finden, und du hast super viele Auflagen, was ja auch wichtig ist, ja, weil du willst ja, wenn du in den Supermarkt gehst, den Leuten vertrauen, dass das auch, dass du dir da was kaufst, was dir auch gut tut und so. Also es ist sehr komplex tatsächlich, aber andererseits, also wie ihr zum Beispiel auch Fashion oder so, ne, und dann ihr seid ganz anderen Trends nochmal unterlegen, deswegen, ich glaube, jede Branche oder jeder Bereich hat so seine Vor- und Nachteile oder Challenges, die halt dann speziell sind, ja.
Wie ist es dann? Also wenn man nicht auf Alibaba oder irgendwie einen Hersteller hat, ist es so, dass man dann eine Großküche hat, oder wie fängt man an, wenn jetzt jemand hier zuhört und wirklich auch in Richtung Food gehen kann? Hast du da Tipps? Wie gibt es da vielleicht auch irgendwie eine Website, wo man alle Food-Hersteller in Deutschland findet, oder wie macht man das?
Ja, leider nicht. Also sehr viel Recherche. Ich bin, wir haben dann damals echt überlegt, okay, also mieten wir so eine gewerbliche Küche an und starten wir wirklich selbst. Ja, also weil die Rezepte habe ich tatsächlich alle selbst entwickelt. Es hat mir auch mega viel Spaß gemacht mit verschiedenen Trockenfrüchten. Wir haben einfach Trockenfruchtimporteure angeschrieben. Wir sind zu Drogeriemärkten, haben alles eingekauft und gemischt und Gewürze und so weiter, diese Rezepte entwickelt. Und dann war klar, okay, wie mischen wir das? Schnell war klar, Selbstmischen ist so kompliziert, dass wir das dann auch versiegelt bekommen. So, wir müssen so viel investieren, dass wir uns das nicht trauen. Und dann haben wir versucht, ja, Companies zu finden, so, sogenannte Lohnhersteller nennen die sich, oder auch Co-Produzenten im Food-Bereich, die das dann machen. Und dann kommst du da so an mit deiner Idee und dann schütteln alle den Kopf und sagen, Porridge, no way. Haben sie schon mal versucht, geht auf gar keinen Fall, und Mindestmengen sind 20.000 Stück oder so. Ne? Und dann denkst du so, ja, okay. Und über Glück, würde ich sagen, und viel Recherche habe ich dann damals so einen alten Bäckermeister gefunden, der sich so eine Maschine, so eine Apfelmaschine zum Apfeln und zum Versiegeln halt gekauft hatte, und der gesagt hat, okay, klingt zwar trotzdem verrückt, aber ich mache das mit euch. Ihr müsst die Rohstoffe alle selbst einkaufen und ich mische euch das. Und so ging es dann los. Aber auch super complicated, weil ich hatte keine Ahnung von Trockenfruchtimport und habe dann mit den Hamburger Bremer Importeuren irgendwie selbst verhandelt. Und aber ich meine, es gibt dir alles Expertise für später dann mit. Und dann haben wir halt nach und nach professionalisiert. Und als es dann mit der Höhle der Löwen losging, dann haben auf einmal auch größere Lohnhersteller mit uns sprechen wollen und so. Aber ja, du musst halt irgendwie klein anfangen, ne?
Stimmt das Gerücht, dass im Food-Bereich die Cross-Margin deutlich geringer sind als jetzt vielleicht bei uns im Fashion-Bereich? Also ich würde mal sagen, generell im D2C-Bereich sollte irgendwie die Cross-Margin um die 50% sein. Bedeutet irgendwie, ihr verkauft ein Produkt für 20 Euro und nach Logistikkosten, nach COGS, also den Cost of Goods Sold nennt man das, also die Herstellungskosten und auch Transaktionskosten nicht vergessen, für PayPal etc., sollte man plus minus im D2C-Bereich schon um die 50% haben, sodass man mit Kundenakquisition etc. profitabel werden kann. Wie ist es im Food-Bereich? Hier hört man ja immer die Horror-Stories. Würdest du da mitgehen, dass es tendenziell deutlich schwerer ist, auf solche Margen zu kommen im Food-Bereich?
Ja, also ich glaube generell so vom Austausch mit Leuten, wie ich auch mal gesprochen habe und so, dass ihr Beauty Fashion teilweise schon höher liegt. Ihr habt aber auch höhere Return Rates. Also das müsst ihr natürlich auch mit einkalkulieren. Das haben wir gar nicht. Wir haben so gut wie keine Retouren, weil wir es auch nicht, also das ist ein Widerrufsrecht, hat ja jeder, aber es wird fast nie gebraucht. Und es ist schon etwas knapper, gerade jetzt, ganz ehrlich, also mit der Makrosituation, in der wir uns befinden, steigen alle Preise, gerade im Food-Bereich, aber es ist auch noch okay. Also man muss halt immer versuchen, im Food-Bereich, glaube ich, auf eine bestimmte Menge zu kommen. wir probieren auch manchmal neue Flavors aus oder eher kleinere Nischenprodukte. Und wenn wir das dann nicht skalieren können, dann wird es schwierig. Also wenn du nur 100, 1000 Stück von irgendwas produzierst, dann kommst du natürlich nicht auf gesunde Margen. Also wir sehen uns nicht nur als D2C-Brand, sondern auch als Hybrid-Brand und sind bei Rewe, Edeka und Co., weil erstens mal werden da Lebensmittel gekauft und du willst halt dort auch shoppen gehen. Wir wollen dort die Leute erreichen. Und es erlaubt uns natürlich viel größere Mengen. Also darüber. Und dann kann man schon gesund wirtschaften, auch im Lebensmittelbereich, würde ich sagen.
Spannend, weil aus unseren Erfahrungswerten bei Snox ist, würde ich sagen, tendenziell eher Gegenteil der Fall oder nicht. Wir haben unsere Mindest-Order-Quantities, also MOQs, sind so beim Hersteller je nach Style so um die 5.000 bis 10.000. Aber wir haben leider nicht so einen Degressionsfaktor, wenn wir hohe Mengen abnehmen. Also ob wir 10.000 Packungen Boxershorts abnehmen oder unsere Core-Farben, wie du gesagt hast, auch schwarz oder so, eine 500.000, ist tatsächlich der Preis nicht so krass unterschiedlich. Also das ist...
Ach krass.
Ja, das ist, finde ich, sehr, sehr spannend. Du hast es eben schon angesprochen, die aktuelle Marktlage. Muss ich auch ehrlich zugeben, nimmt uns natürlich selber als Gründer auch super stark mit. Und wir haben tatsächlich gerade bei all unseren Einkäufen 25% sind unsere Kosten nach oben gegangen. Also für alle ZuhörerInnen, um mal dafür ein Gefühl zu bekommen. Und also bei uns sind alle Produkte im Schnitt seit letztem Jahr, jetzt in den letzten 3 bis 6 Monaten um 25% erhöht. Wie ist es im Food-Bereich? Du hast es selber gerade angesprochen. Seht ihr ähnlich oder ist es sogar noch höher?
Ja, also wir sind so ein bisschen den Erntezyklen unterlegen. Deswegen ist es ganz witzig, dass es noch so ein bisschen unterschiedlich ist. Aber wir haben letztes Jahr schon Preissteigerungen gehabt, auch ja, teilweise, also alles im zweistelligen Bereich, haben es aber noch selbst kompensiert. Also die Preise noch nicht erhöht, weil wir mit unserem UVP, und der hat auch Berechtigung, sind wir schon Premium-Produkt im Cerealienregal einfach und wollten das noch nicht an den Endkunden weitergeben. Und ehrlicherweise warten wir jetzt gespannt auf die nächste Haferernte und gucken einfach, wie sich das entwickelt. Das beginnt bei uns im Sommer erst. Also der Hafer wird im August geerntet. Dann müssen wir gucken, gab es da Impacts? Weil auch der Klimawandel hat zum Beispiel Auswirkungen auf die Rohstoffe. Also bei uns ist es nicht nur so, dass die Logistikkosten steigen, wie es alle mitbekommen, oder die Kartonagen steigen und Mangelware werden. Sondern es ist tatsächlich die da reinkommen. Und vom Apfel bis zur Ananas, ja, also es ist irgendwie alles so ein bisschen volatil. Aber wir können es noch nicht genau abschätzen, was da jetzt noch dieses Jahr auf uns zukommt, tatsächlich.
Wow, krass. Was bei uns tatsächlich der Fall ist, wir haben letztes Jahr schon unsere Preise von allen Produkten um 25% erhöht. Also wir haben es tatsächlich direkt an den Kunden weitergegeben. Und zum Beispiel unsere zwei Hauptprodukte sind so Sneakersocken. Die letztes Jahr haben wir die von 20 auf 25 erhöht. Und dieses Jahr, jetzt in den letzten 2 Wochen, haben wir diese Produkte nochmal von 25 auf 30 Euro erhöht. Und ich muss wirklich sagen, die Conversion Rate und der Average Order Value ist tatsächlich hochgegangen. Also auch da...
Ach, tatsächlich?
Ey, es ist krass. Also wir hätten es selber überhaupt nicht gedacht. Wir haben in den letzten 2 Wochen bei 3 Produkten die Preise erhöht. Wie gesagt, die 2 Sneakersocken und unsere Tangas, weil die Damenunterwäsche inzwischen auch eine wichtige Kategorie ist. Und alle 3 Tests waren positiv. Sowohl in der Conversion Rate als auch im durchschnittlichen Warenkorb. Also da, ohne jetzt irgendwie euch was zu raten, sondern lieber den ZuhörerInnen, wirklich probiert es aus, einfach die Preise zu erhöhen. Wir waren auch in der Sales, im Sales-Team haben wir ewig rumdiskutiert, wie die Kundinnen das annehmen, etc. Am Ende des Tages, why not, einfach mal ausprobieren. 2 Wochen, also die Leute nehmen das einem nicht übel. Unsere Interpretation tatsächlich ist, im Moment ist medial so stark irgendwie jede Woche, Edeka erhöht da die Preise, Lidl 20 Cent die Milch teurer und, also medial ist es so groß, das Thema Preiserhöhung, Inflation, dass wir das Gefühl haben, dass die Kundinnen das deutlich einfacher, sage ich mal, akzeptieren und einem das als Marke nicht krumm nehmen, weil im Volksmund jetzt schon der Fall ist, dass jeder damit konfrontiert wurde und das dann auch akzeptiert. Also das kann ich wirklich nur weitergeben und wir werden jetzt tatsächlich auch bei weiteren Produkten Preise erhöhen, um zu schauen, wie sich das Ganze hier verhält.
Und wie habt ihr das kommuniziert? Also habt ihr das einfach, sag ich mal, heimlich, still und leise gemacht?
Ja.
Ohne groß...
Tatsächlich ist da unsere... Also Ich glaube, man muss hier differenzieren. Zum Beispiel ein guter Freund von uns, Sternglas, die machen Uhren aus Hamburg. Liebe Grüße an dich, Dustin. Die haben das, finde ich, auch sehr clever gemacht. Und Bauchgefühl, ich habe keine Belege dafür, aber er ist im hochpreisigen Segment unterwegs. Ich glaube, dass dort natürlich eine Uhr, ob die 150 oder 200 Euro kostet, das merkst du natürlich als Kunde. Das kannst du dir, glaube ich, auch irgendwie merken. Wie er es kommuniziert hat, war, dass er eine Mail geschrieben hat und so war es auch, glaube ich, bei Peloton und noch bei einer anderen Marke. Die haben gesagt, okay, jetzt noch eine Woche sind unsere Preise günstig, dann gibt es einen neuen UVP. Also das sozusagen als so ein bisschen Fear of Missing auszuspielen, so der Kunde, hey, diese Woche kannst du auch günstig kaufen, nächste Woche wird es teurer. Also ich glaube, tendenziell hochpreisige Produkte würde ich das auch eher so spielen, aber in unserem Segment, also alles, lass uns mal sagen, unter 50 Euro würde ich, glaube ich, einfach mal die Preise erhöhen. Also ohne krass zu kommunizieren. Wir haben es natürlich intern allen Leuten gesagt und vor allem auch dem Kundenservice, dass wir eine Erklärung parat haben für Leute, die irgendwie nachfragen. Aber ich muss wirklich sagen, wir hatten letzte Woche vielleicht 10 Fragen dazu. Also wirklich minimal. Und bei euch ist es noch was anderes, glaube ich, auch wegen Einzelhandel etc. werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, wie man dann wirklich die Preise erhöht. Aber bei uns hat das wirklich ohne Probleme funktioniert.
Das ist interessant. Ja, also das ist eben das Thema mit dem Einzelhandel. Das kann man einfach nicht so von heute auf morgen testen. Das geht da leider immer nicht so. Aber online, ja, also wir werden mal gucken, was wir machen dieses Jahr oder was wir machen müssen auch.
Du hast eben schon den Einzelhandel angesprochen. Wie viel Prozent von eurem Umsatz macht das? Also wie wichtig ist das für euch?
Der Einzelhandel ist ja sehr, sehr wichtig für uns und macht schon so 60% in etwa aus bei uns.
Würdest du jedem Gründer, Gründerin empfehlen, wenn man die Chance dazu hat, in den Einzelhandel zu gehen? Einmal fände ich es wichtig zu betrachten, auch Sales-Perspektive, aber auch im zweiten Schritt, wie wichtig ist es, um die Marke aufzubauen, irgendwie auch Marketing zu machen, um den eigenen Online-Shop vielleicht auch nach vorne zu bringen?
Ja, ja. Also ich glaube, im Food-Bereich ist es essentiell. Man muss aber gucken, dass der Zeitpunkt richtig ist. Also wenn man total früh schon reingeht, aber irgendwie, sag ich mal, noch gar keine Präsenz hat auf Social Media, noch überhaupt nicht bekannt ist und dann mit einem vielleicht auch schwierigen, erklärungsbedürftigen Produkt reingeht und es sich dann nicht verkauft und man rausfliegt, dann kommt man nicht mehr rein. Oder es ist ganz, ganz schwierig, nochmal reinzukommen, weil die natürlich dann das Vertrauen weg ist. Das heißt, diese Mischung aus, ich will jetzt in den Einzelhandel, ich bin bekannt genug, weil die Leute suchen mich vielleicht auch schon so ein bisschen, weil als neue Food-Brand, das ist ja nicht so, dass du auf dem Einkaufszettel stehst von Leuten, ja. Das heißt, du musst ja irgendwie ein bisschen disrupten und dass die Leute sagen, ah, okay, cool, oder ich gehe mal zum Rewe, weil ich habe die auf Social Media gesehen und ich möchte das kaufen. Und dieses Zusammenspiel, das ist ganz immer in Bewegung, habe ich das Gefühl, auch bei uns nach 5, 6 Jahren jetzt, dass so, dass du da oft merkst, also wir haben jetzt zum Beispiel Sommersorten gelauncht, die hauptsächlich D2C sind, also unsere neuen Overnight Oats Sorten mit Erdbeere und Coco Kakao und so weiter, sind richtig durch die Decke gegangen online. Aber die Hauptfrage, die oft kommt, ist, wo kann ich es denn noch kaufen? Also total viele wollen immer noch Foodprodukte haptisch sehen, wollen vielleicht erstmal eine Sorte nur mitnehmen, denken sich, ach, ich bestelle ja jetzt nicht gleich so eine riesen Box. Deswegen, es ist wirklich dieses Zusammenspiel und da kann ich mir auch vorstellen, dass man mal eine Packung vielleicht ja eben im Handel mitnimmt und sich da wirkt auch ziemlich geil. Und dann kriegt man ein Newsletter von 3Bears und dann gibt es da vielleicht ein Special Offer und dann denkt man sich so, ah, okay, dann kaufe ich jetzt mal wieder hier. Also ich glaube, keiner von uns ist nur in einem Channel unterwegs. Wir sind ja alle irgendwie Multi-Channel-Customers und deswegen im Food-Bereich, wenn man das hinkriegt, dann würde ich sagen, lohnt sich beide Kanäle zu nutzen.
Hast du ein paar Tipps, wie man reinbekommt? Also jetzt vor allem du als Expertin für Food oder würdest du sagen, durch quasi Höhle der Löwen, sage ich mal, war die Tür sehr weit offen? Oder hast du vielleicht ein paar Tipps, wenn man jetzt Food-Startup gegründet hat, irgendwie ein Produkt, was wirklich sehr, sehr gut in Rewe, Edekas dieser Welt reinpasst, schreibt man da einfach eine Mail an vertrieb@rewe.de?
Ja, da würde wahrscheinlich nie was zurückkommen. Also es ist schon schwierig. Und als wir angefangen hatten, da hatten wir dann aber tatsächlich das Glück oder ich sage immer, Glück gibt es vielleicht nicht. Also wir haben viel Presse versucht zu machen. Also so echt viel Pressearbeit, weil keiner kannte Porridge und hatten dann so über ein paar Kontakte und auch viel wirklich Nachfragen und so weiter, sind wir in die Süddeutsche gekommen, sind in Galileo gekommen, sind in die Lebensmittelzeitung gekommen mit so ein paar Stories. Und daraufhin ging es dann schon so ein bisschen los, dass sich ein, zwei Leute im Handel gemeldet haben. Also es war nicht mit der Höhle der Löwen, sondern wir hatten schon vor der Höhle der Löwen erste Gespräche. Und das würde ich jedem empfehlen, wenn du, und wir hatten kein Budget. Also wir haben uns wirklich einfach nur Storylines überlegt, Leute angeschrieben, weil die Zeitungen kannst du ja anschreiben, kannst auch was hinschicken, was irgendwie aufmerksamkeitsstark ist und ein bisschen anders und so weiter. Und also würde ich immer sagen, so Free Press und Free Social Media, das nutzen und irgendwie versuchen, darüber so ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen. Und was ich jetzt mittlerweile, vor 6 Jahren war das nicht Thema, aber LinkedIn ist natürlich auch mega. Also wenn wir in einen neuen Kanal wollen oder ein neues Land oder so, wo wir nur ein Dach sind, aber also da habe ich auch teilweise mich eben mit paar Leuten vernetzt und dann gesagt, wer wäre denn der Einkäufer bei euch intern? Dürften wir mal was vorstellen? Und das kann auch mal funktionieren. Also ich finde LinkedIn mittlerweile für Startups, egal aus welcher Branche, ist mega, um Leute kennenzulernen.
Geil. Also Presse, LinkedIn, mega. Wenn man jetzt im Einzelhandel drin ist, ich habe ja auch keinen Plan davon, aber unser Head of Sales, Yannick, der war davor bei Lind und hat also was Ähnliches gemacht. Er war Vertriebschef für so einige Edekas und Rewe hier in der Region. Und er hat immer zu mir gesagt, es ist so wichtig, dass man dann regelmäßig die Märkte abfährt, dann schaut, wie sind die Produkte positioniert, dass man mit den Marktleitern irgendwie gut ist, dass sie auch vielleicht mal einen Aufsteller genehmigen und. Wie viel Personal habt ihr in diesem Bereich? Wie betreuungsintensiv ist es? Und vielleicht dann auch, hast du ein paar Tipps? Also wenn man es jetzt geschafft hat, tatsächlich mal in den Lebensmitteleinzelhandel zu kommen, wie kann man die Sales dort pushen?
Ja, also dieses Thema Außendienst, Field Sales, ist tatsächlich so ein ganz deutsches Thema eigentlich. Also ich habe ja lange in England gelebt, da gab es das gar nicht, weil das ist, da ist so Tesco, Sainsbury und so, die sind alle zentral gesteuert und wenn du da drin bist, dann bist du drin. Ja. Und in Deutschland ist es, nennt sich das so der 2-3-stufige Handel, weil jeder Filialleiter eigentlich, wenn er eben eigenständig ist, und die meisten sind eigenständig, kann dann immer noch entscheiden, was er sich reinstellt. Und der ist dann auch ein bisschen verwöhnt und will das dann eben, dass dann der von Köln kommt und der von Seitenbacher und so. Und gerade im serialen Bereich sind die anderen echt mit krassen Außendienstmannschaften unterwegs. Und das kannst du dir als Startup natürlich erstmal nicht leisten. Deswegen haben wir oft Agenturen ausprobiert und haben da ehrlicherweise noch nicht so richtig so die Agentur gefunden gehabt bisher. Und dann kam Corona. Und wir waren schon die ganze Zeit überlegen, dass wir das jetzt irgendwie ein bisschen neu aufbauen wollen. Und während Corona gab es ganz viele Besuchsverbote. Also das heißt, du durftest gar nicht mehr in den Markt. Und da waren wir eigentlich froh, dass wir noch keine eigene Mannschaft haben, weil viele Companies haben ihre Außendienstleiter auch gekündigt oder in Kurzarbeit geschickt und so. Und jetzt, also watch this space, gehen wir das nochmal neu an. Also da kann ich jetzt noch nicht so viel verraten, aber da sind wir gerade im Aufbau und wollen das Thema tatsächlich nochmal richtig angehen.
Leute, kurze Werbeunterbrechung. Hi, ich bin Selma, eure HR-Managerin des Vertrauens und stelle euch ab jetzt jede Woche die Hot Jobs im Snox-Universum vor. Was mich dazu gebracht hat, bei Snox zu arbeiten? Das ehrliche Interesse daran, weiterentwickelt zu werden und das gegenseitige Pushen, was Großes zu erreichen. Falls ihr jetzt also auch keine Lust auf Obstkorb habt, sondern Bock habt, am Strand zu arbeiten, dann seid ihr hier richtig. Alle sagen's, wir haben's wirklich und zwar das geilste Team der Welt. Glaubst du nicht? Dann bewirb dich jetzt. Schau am besten jetzt auf snox.com/jobs vorbei. Ich freue mich.
Versucht ihr aber irgendwie zum Beispiel mit, die Verpackung ist ja eine der zentralen Marketinginstrumente, würde ich jetzt sagen, offline. Das ist irgendwie wie bei Parfüms, glaube ich, geht am meisten Geld eines Parfüms, geht irgendwie in den Shape des Flakon, dass es möglichst auffällig ist. Ich würde jetzt behaupten, eure Verpackungen sind auch gerade durch, je nachdem welcher Flavor etc., aber sehr dunkel, schon sehr prägnant, wenn das, ich weiß nicht, wo das jetzt genau steht im LEH, aber Neber, du hast es irgendwie Köln, Haferflocken etc., da seid ihr schon sehr prägnant. Würdest du das den Leuten empfehlen und hast du da vielleicht noch so Kniffe, was ihr versucht?
Ja, also wichtig ist natürlich auf jeden Fall Packaging, weil in dem Moment bei dieser Kaufentscheidung am Point of Sale ist das das, was am wichtigsten zählt. Aber natürlich diese ganzen Aufsteller und Aufbauten auch. Also gerade wenn du wie wir im Cerealienregal stehst, das ist ja nicht so exciting. Das ist nicht so, ah, jetzt gönne ich mir mal was oder ich hole mir noch ein Eis oder heute Abend machen wir irgendwas Besonderes oder so, sondern da gehen immer alle noch hin und denken, ach, jetzt muss ich noch das mitnehmen. Das heißt, wir wollen eigentlich schon vorher am besten das ein bisschen durchbrechen, ja, diesen Einkaufsroboter. Und am besten ist es natürlich, wenn du ein Display gleich im Eingangsbereich hast oder im Frische-Bereich. Wenn die Leute sich Heidelbeeren kaufen und Bananen, sagen wir so, ach, es wäre eigentlich super, könnten sie noch ein Porridge mitnehmen. Da will natürlich jeder hin. Deswegen guckst du dann halt, und das ist das, was du vorhin meintest, also du musst halt dieses Relationship-Building auch machen mit den Einkaufsleitern dann und den Filialleitern im Supermarkt, dass du die besten Platzierungen bekommst und so weiter, ja.
Jetzt haben wir viel über Offline-Sales gesprochen. Eigentlich ist der Podcast ja vor allem online getrieben. 60% offline, sind dann die anderen 40% komplett im eigenen Online-Shop oder seid ihr auch auf Marktplätzen unterwegs?
Also wir sind auch auf Amazon, aber das ist eher klein. Das meiste davon ist schon D2C.
Seid ihr bei solchen Quick-Commerce-Playern? Wir haben vor einigen Wochen Flink gelauncht und ich kann heute announcen, wir haben jetzt in 3 Wochen Flink, haben wir knapp die 10.000 Euro erreicht. Also da geht schon was, obwohl wir die aller einzigen in dieser Food, in der Bekleidungskategorie sind und ja. Sau scheiße von der Product Discovery. Also die Größen, Farben, alles sind einzeln. Aber man merkt schon, dass da extrem viel Attention drauf ist, echt viel Volumen. Seid ihr da drauf? Merkt ihr da irgendwas?
Ja, also wir sind auch bei Flink und Gorillas. Und Picknick, das ist schon, ich meine, das ist ja so ein bisschen eigentlich ja dein anderer Grocery-Shop, deswegen für uns schon auch wichtig und ich sehe es auch nicht als Konkurrenz quasi zu unserem eigenen Online-Shop, sondern halt wirklich, okay, ich mache einen Top-Up-Shop oder ich brauche dringend was. Ich sag mal so, wir sind ja, also dadurch, dass wir ein Stable-Product sind und eben weniger irgendwie die Avocado, die ich noch schnell brauche oder das Bier oder zum Grillen, das ist für uns okay. Wir haben mal Monate, da läuft es mega gut und da wird ganz, ganz viel bestellt und dann wieder so ein bisschen weniger, aber es ist eine gute Präsenz. Ja, also es läuft gut.
Im eigenen Online-Shop, im Food-Bereich sagt man ja extrem schwer aufgrund der tendenziell geringen Warenkörbe. Also ich habe jetzt gerade parallel nochmal in eurem Online-Shop geschaut, so die neuen Overnight Oats Edel Erdbeere, sehen übrigens vom Design sehr, sehr geil aus. Da kostet eine Packung 400 Gramm, kosten 4,99 Euro. Das ist natürlich als einzelnes Produkt, da irgendwie profitabel zu sein, extrem schwer. Jetzt habe ich gesehen, ihr arbeitet viel mit Mengenpacks etc. Würdest du sagen, das ist essentiell wichtig, im Food-Bereich Online-Shop zu betreiben, dass man auf hohe Warenkörbe bekommt, dass man überhaupt erst schafft, dass das Ganze profitabel sein kann?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke schon, wir haben ja auch also einen Mindestbestellwert und wir incentivieren natürlich auch, wenn du über einen bestimmten Wert kommst, dass du keine Shippingkosten mehr hast und so. Und durch diese Bundles wollen wir natürlich das schon anregen, dass die Leute mehr bestellen. Und ich glaube, das ist aber auch ein bisschen Bewusstsein der Leute drin, dass man nicht nur eine Packung online bestellt. Das ist ja auch super unnachhaltig. Also unser Average Order Value ist schon weit über 30 Euro und das ist für uns dann ganz gesund, ja.
Krass, da seid ihr gar nicht. Wir sind knapp über 40, aber da hätte ich nicht gedacht, dass ihr es tatsächlich dann auch, also so hoch schafft, tatsächlich zu treiben. Da vielleicht in unserem Board sitzt der Zalando Deutschlandchef. Und was er erzählt hat, dass es einer der Key-Treiber ist, um die Profitabilität auch in einem Online-Shop zu pushen, ist diesen Mindestbestellwert, wann Versand kostenfrei ist, tatsächlich nach oben zu bekommen. Also die Schwelle auch gerne höher setzen, das ist extrem wichtig. Daher, wir hatten noch nie Versandkosten bei Snox, seitdem wir das Ganze machen. Okay. Und was wir jetzt überlegen aktuell, unser Warenkorb, also unsere günstigsten Produkte sind jetzt inzwischen bei 25 und 30 Euro. Was wir machen, ist jetzt den Mindestbestellwert, ab dann es versandkostenfrei ist, wahrscheinlich zwischen 30 und 35 Euro setzen, weil wir haben gar nicht so günstige Produkte mit 5 Euro. Also musst du das, ist versandkostenfrei, hast du direkt einen Sprung von 30 Euro auf 60 Euro, wenn man dann 2 Packungen quasi draus macht. Also ich werde bald berichten in unserem Podcast, inwiefern das gut funktioniert hat. Aber daher ist diese Schwelle tatsächlich soll, ich habe da überhaupt keine Erfahrungswerte, ein guter Profitabilitätstreiber. Worüber pusht ihr euren Online-Shop? Ist es wie im anderen D2C-Bereich ganz, ganz ähnlich über, sage ich mal, Facebook-Ads, Influencer-Marketing? Wie ist da euer Marketing-Mix?
Ja, also ich würde sagen, traditioneller Blumenstrauß, viel testen. Also Influencer-Marketing funktioniert für uns sehr gut. Klar, also immer unter der Linie dann so ein bisschen. Ne? Wir sehen das als Gesamtes, nicht jedes einzelne Talent in sich selbst, sondern das als Gesamtes. Und für uns auch immer noch ein guter Neukundenkanal tatsächlich, weil wir da immer noch viel testen und viel testen können. Ich glaube auch, weil es halt so ein Instagrammable Produkt ist. Ja. Und auch wenn wir sehr gender-neutral sein wollen, haben wir doch eher eine weibliche Käuferschaft derzeit und die befindet sich halt auch stärker nochmal auf Instagram und deswegen ist es für uns ein guter Kanal und Paid Performance genauso, aber eher erfolgreicher im Retargeting, also für Custom Acquisition schon teuer mittlerweile, ich weiß nicht, wie ihr das seht, hat sich auch stark verändert und natürlich dann aber auch die Leute dauerhaft zu binden und Newsletter-Marketing und auch, sag ich mal, Content mit Mehrwert liefern. Also da wollen wir auch noch viel mehr machen. Wir werden auch noch stärker in die Richtung gehen. Also bisher sind wir ja quasi so die Porridge Company und auch die bekannteste Porridge Company in Deutschland und Marke Nummer eins. Aber da dürft ihr gespannt sein. Da geht es jetzt dann im Juli auch los. Wir werden eine neue Linie launchen, die dann noch breiter das Thema Hafer auch quasi angeht mit spannenden Produkten, will jetzt nicht zu viel verraten, und aber auch diese Hafer-Expertise und dass du dann halt mal mehr Content noch rund um Hafer kriegst und so. Also ich will nicht zu viel verraten, aber ich bin mal gespannt, wie das auch ankommt. Das ist einfach, dass wir noch ein bisschen mehr quasi diese Destination online werden, wo man sagt, hey, die verstehen wirklich was von Hafer. Also ich habe zwei Bücher geschrieben, eins erst letztes Jahr rund um Hafer und wie man mit Hafer kochen, backen kann und warum man das essen sollte und so. Und das ist auch so ein bisschen meine Leidenschaft tatsächlich, ja.
Wow. Du hast gesagt, Influencer-Marketing ist der beste Kanal für Neukundengewinnung. Wie sieht so eine klassische Kooperation bei euch aus? Kochen die Leute dann mit euch oder sagen, also wie implementieren die es, hey, heute neues Frühstück und zeigen dann das Essen und kauft jetzt. Wie sieht das typischerweise aus?
Ja, also es ist schon so, testen wir das typischerweise stark. Wir haben auch in der Vergangenheit öfters mal noch Dinge getestet, wie Lives dann, dass sie halt live gehen und kochen oder solche Dinge. Aber am besten funktionieren eigentlich für uns klassisch die Stories. Sie integrieren das Produkt in ihren Alltag. Wir geben da auch nicht zu strikt Vorgaben, dass genau das so und so sein muss, sondern halt relativ lockere Briefings und dass es halt Sinn macht und sie zeigen das dann in der Anwendung. Am besten sieht es natürlich mega lecker aus, bei Food natürlich wichtig, ja. Und dann probieren sie es am besten auch noch und sagen, dass es natürlich gut schmeckt und dann haben sie halt einen Vorteilscode für ihre Kunden und Followerinnen und so machen wir das relativ klassisch.
Geil. Irgendwie jetzt, wo wir so eine halbe Stunde drüber gesprochen haben, habe ich richtig Lust, einen zu essen. Ich guck gleich mal, ob ich hier Gorilla oder Flink nutzen kann und dann muss ich
dann auf... Dann musst du dir auch Pocket Porridge noch mitbestellen, weil das ist eigentlich das Perfekte fürs Büro. Also das ist quasi unser Porridge-Riegel. Du musst gar nichts mehr kochen, nichts zubereiten, sondern du hast halt so einen richtig geilen, saftigen Porridge-Riegel.
Okay, das werde ich...
Gibt's auch bei Gorillas und Flink.
Sehr gut, das werde ich tatsächlich testen und ausprobieren und ich werde berichten, wie das Ganze ist. Traurigerweise bin ich hier immer noch eine Antwort wegen unserem Snox Coffee schuldig. Du hast es ja schon ein paar Mal gefragt, dass wir das Ganze dort platzieren. Also ich werde mich die Woche drum kümmern. Ist Gastro denn für euch ein Thema? Ist das irgendwie eine Erweiterung eines Marketingkanals oder ist es wirklich auch ein Umsatztreiber? Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen.
Ja, also Gastro ist immer mal mitgeschwungen. Von Anfang an, ehrlicherweise, habe ich immer gedacht, in der Gastro ist eigentlich doch eine super Chance. Also weil man denkt an die angestaubten Unikafeten, was es da alles so gab und in den Automaten und aber auch in den Kantinen, wo viele sich hier Frühstück holen und so. Also das ist immer so mitgeschwungen. Da haben wir noch nicht so richtig, ehrlicherweise, den Durchbruch geschafft in dieser klassischen Systemgastronomie, wie es heißt. Die funktioniert auch so ein bisschen anders. Und wir hatten schon öfters Gespräche dann ging es der Gastro jetzt in den letzten 2 Jahren natürlich auch echt schlecht. Die sind immer noch so ein bisschen sich am Erholen. Viele natürlich jetzt mit mehr Remote Office und so weiter. Die Kantinen sind leerer. Das ist noch so ein bisschen, let's see. Was für uns jetzt aber sehr gut angelaufen ist, ist so ein bisschen dieser Out-of-Home-Market. Also nicht der klassische Handel, sondern eher so Airlines. Also wir sind jetzt ganz neu bei Condor und bei Eurowings zum Beispiel im Airline-Catering. Also wenn du dann fliegst und dann kriegst du dir deine tolle Karte und dann gibt es halt nicht nur Twix, sondern da gibt es auch Pocket Porridge. Ja, und das das macht mich schon ein bisschen stolz, weil da finde ich, gerade an den Orten gibt es immer so viel schlechtes Essen und wir können halt mit gutem Gewissen sagen, hey, kauf dir das und das tut dir gut. Und also so Tankstellen und so, das läuft jetzt so ein bisschen an. Aber so klassische Gastronomie sind wir noch nicht so richtig unterwegs.
Sehr spannend. Mit den Airlines sind wir tatsächlich auch gerade dran. Ich darf das Startup nicht nennen, aber ich kenne jemanden, der darüber echt Umsatz treibt. Also das scheint wirklich ein Ding zu sein, diese Zeitschriften, aber auch am Flughafen. Also da gerne jemand, wenn das jemand hier im Podcast hört und sich da auskennt, gerne eine Mail oder mir auf LinkedIn schreiben. Das würde mich sehr, sehr stark interessieren. Porridge ist ähnlich wie, würde ich sagen, Socken auf den ersten Blick sehr, sehr unemotional, langweilig, relativ schwer vom Branding. Trotzdem habt ihr es auch dank euren tollen Namen und eurer tollen Stories geschafft, eine richtige Marke aufzubauen. Was würdest du jetzt in der Retro-Perspektive sagen? Was waren da für euch so die Highlights oder die wichtigen strategischen Entscheidungen, um die Marke wirklich so stark mit Emotionen aufzuladen?
Ein toller Vergleich, Porridge und Socken.
Finde ich auch.
Ja, wirklich sehr gut. Habe noch nicht drüber nachgedacht. Aber ich meine, es stimmt natürlich. Und du könntest sagen, ja, Porridge sind ja nur Haferflocken und so weiter. Und also ich glaube, was bei uns wichtig war damals am Anfang, auch in der Namensfindung, also allein wie wir zu Three Bears gekommen sind, das ist ein englisches Märchen, das ist ja schon sehr emotional. Dafür irrt sich Goldlöckchen im Wald, findet die Bärenhütte, bricht ein und probiert eben von allen 3 Schalen und findet dann halt dieses perfekte, dieses genau richtige Porridge für sich. Und das hat uns für die ersten 2-3 Jahre viel Emotion mitgegeben, das Märchen. Wir haben da auch viel auf dem Weg, sag ich mal, kommuniziert. Das war sicherlich auch die Höhle der Löwen, war sicherlich so ein großer, weil wir eben diese emotionale Story hatten. Und die haben wir auch nachgespielt auf der Bühne damals. Also wir haben das Bärchen auch, das Märchen nachinszeniert. Und daran haben sich die Leute super erinnert. Sie haben gesagt, ach, das ist irgendwie so schön und so, ne? Also das hat gut funktioniert. Und dann haben wir aber schon gemerkt, so nach 2-3 Jahren, ja, okay, das war jetzt mal alles gut, märchenhaft, zauberhaft und so, das sind nicht mehr wir. Und haben mit unserem neuen Markenchef dann auch die Marke neu aufgeladen und neu definiert. Und wie wollen wir eigentlich aussehen? Wie wollen wir sein? Was macht uns aus? Und da ist er einfach Profi drin. Und das hat total geholfen, so dieses Heritage, was du aus Founder hast, aber auch aus dieser Namensgebung. Aber was ist eigentlich unser Purpose? Und unser Purpose ist es eben Feel Good Food for Your Daily Adventures. Was für uns bedeutet, Feel Good Food bedeutet für uns, dass du das mit gutem Gewissen essen kannst, weil es gesund ist, weil es nachhaltig ist, weil es dir gut tut. Und wir sind so dein täglicher Begleiter. Und das war für uns irgendwie ganz gut. Und so konnte man es auch immer wieder aufladen. Ja.
Wie wichtig ist, dass ihr auch als Gründerpaar, also jetzt gar nicht böse gemeint, nach vorne geht? Auch ähnlich wie bei uns, sehr stark, sage ich mal, outspoken seid. Du hast ja auch schon die Pressearbeit erwähnt, dass es ein super wichtiger Faktor war, auch in den Einzelhandel zu kommen. Würdest du da sagen, weil es immer wieder die Diskussion hier im Podcast gibt, dass jeder Gründer, Gründerin, zumindest eine aus dem Gründerteam, sollte irgendwie outspoken sein, sollte auf LinkedIn gehen, sollte in die Presse gehen, weil das auch für euch ein großer Erfolgsfaktor war?
Gute Frage. Also ich weiß nicht, ich glaube, es muss irgendwie beides funktionieren. Also ich glaube, dass viele Three Bears kaufen, ohne die Gründergeschichte zu kennen. Das finde ich auch gut und wichtig. Also dass es nicht nur abhängig ist von uns. Wir sind da nicht jetzt mit unserem Gesicht drauf. Wir sind nicht in den Pappaufstellern bei Rewe fett vorne drauf oder so. Tim, mein Mann, mag das sowieso gar nicht. Also der macht auch nichts auf LinkedIn. Und außer, dass er mal was liked. aber der ist lieber im Backoffice und liebt auch, also da sind wir sehr komplementär unterwegs und das funktioniert auch voll gut. Und mir macht es eben Spaß, ausgewählt manchmal was machen, aber ich bin jetzt auch nicht so durchgetaktet, dass ich sage, boah, ich muss jetzt hier jeden Tag fest was posten oder so. Ne? Ich mache es eher aus dem Bauch heraus. Man könnte es sicherlich auch noch professioneller aufziehen, auch dieses ganze Personal Branding Thema, aber es muss mir Spaß machen und dazu bin ich zu ungeduldig manchmal und zu undiszipliniert, dass ich mich da so, genau. Aber ich glaube, dass es schon, dass es die Leute schon spannend finden. Ich kriege es ja auch als Feedback zurück oft, ne? Dass die Leute sagen, hey, könntest du nicht noch ein bisschen mehr dazu posten oder das fand ich jetzt inspirierend oder so und ja auch irgendwie schön. Also sagen wir so, für mich ist es eher ein Spaßfaktor und auch einfach in meiner Natur Leute kennenlernen zu wollen und so und deswegen mache ich das gern.
Die letzten zwei Fragen. Die vorletzte. Wir als Snox stehen für Why Not? Einfach mal machen, irgendein Blödsinn, einfach durchziehen und damit dann am Ende des Tages vielleicht auch Erfolg haben. Kannst du dich an einen, kommt dir ein besonderer, vielleicht auch dein letzter, so Why Not-Moment in den Sinn, wo du einfach mal gemacht hast, auch wenn man gar nicht irgendwie denkt, dass es funktioniert? Ich habe ja als Beispiel schon gebracht, die Preiserhöhung. Da haben wir auch einfach gesagt, Why Not? Einfach mal ausprobieren. Ich hätte nicht gedacht, dass wir innerhalb von einem Jahr wirklich unsere Bestseller von 20 auf 30 Euro hochbringen können. Niemals. Alles Rationale da hat dagegen gesprochen. Trotzdem, Why Not? Wir haben es gemacht und waren erfolgreich damit. Hast du auch für uns so ein Why-Not-Moment?
Ja, also mir fällt jetzt ein Why-Not-Moment ein aus letzter Zeit, wo wir immer mal überlegt haben, ach, macht das Sinn und das sollten wir eher nicht machen, weil wir oft eben gerade dadurch, dass wir im Handel sind und online, oft sagen, ja, wir wollen es eher ein bisschen trennen. Und wir haben jetzt aber mal ein sehr traditionelles Kassenbon-Gewinnspiel ausprobiert, wo wir die beiden Kanäle vernetzt haben. Also wo wir gesagt haben, das haben wir jetzt mal mit DM getestet. Das heißt, du musstest bei DM kaufen, ganz traditionell, dein Porridge von Three Bears, dann den Kassenbon hochladen bei uns auf der Website und konntest gewinnen. Das lief jetzt bis Sonntag. Das lief 5 Wochen, glaube ich, oder 4. Und wir haben immer gesagt, wahrscheinlich wird es nicht funktionieren. Aber du überlegst ja immer so, hey, wie könntest du die Offline-Umsätze auch ankurbeln und so. Und dann habe ich gesagt, lasst uns jetzt einfach mal machen. Wir programmieren das selbst. Es ist kein riesen Aufwand. Und paar geile Preise mit unseren Partnern und so. Und es war tatsächlich sehr erfolgreich. Obwohl es ja schon, ja, also ich hätte es auch nicht gedacht, aber ich will jetzt nicht die genauen Zahlen, aber es sind mehrere, wirklich mehrere, viele mehrere Hunderte, die mitgemacht haben. Und das hätten wir nicht gedacht, weil wir machen natürlich wahrscheinlich, wie ihr auch, auf Instagram mal so ein Gewinnspiel. Da musst du ja nur liken oder du musst nur kommentieren oder du musst folgen. Das ist ein Klick, ein Zack. Aber wirklich das, so viele dann das gesehen haben und sich gedacht haben, ah, cool, da gehe ich extra zu DM, kaufe das, lade das hoch, hätte ich nicht gedacht. Ja, und wir haben es jetzt erstmal so im kleinen Stil quasi ausprobiert, getestet, ohne viel Aufwand. Aber das war für mich wieder so ein Moment, wie du auch schon sagst, why not? Also einfach mal gucken, wenn es nicht funktioniert, yes, paar Passivkosten, wieder was gelernt. Aber das war eigentlich ganz interessant, dass wirklich noch viele auch diesen Aufwand dann betreiben. Wenn die Preise halt auch geil sind, glaube ich. Ne?
Wow. Wie habt ihr das kommuniziert? Also hat auch ein Kunde, Kundin, die einfach nur in den DM gegangen ist, ohne euch jetzt auf Social Media zu folgen, wurde diese Person auch irgendwie auf dieses Gewinnspiel aufmerksam? Nee.
Das tatsächlich noch nicht. Also wir haben es wirklich erstmal low-key kommuniziert, das heißt nur über unsere Kanäle, organisch. Bisschen paid, aber nicht viel. Und haben aber noch gar nichts am POS kommuniziert. Also traditionell, weil solche Kassenbon-Gewinnspiele machen ja ganz viele traditionelle Marken, so ein Dr. Oetker oder so, ja, oder ein Messner-Tee. Und die haben dann immer, die haben ja gar nicht die Social-Media-Reichweite, aber die haben dann halt oft Sticker drauf auf dem Karton oder dreh es um und dann gibt es ein Auto zu gewinnen und so. Und dann muss man das machen. Aber ich glaube, für uns hat es eher deswegen so gut funktioniert, weil wir schon eine sehr digitale Community auch haben, die dann halt sich denken, boah, cool, da gibt es einen Thermomix zu gewinnen. Da mache ich jetzt mit, ja.
Geil. War tatsächlich Thermomix der Hauptgewinn?
Ja, zum Beispiel.
Mega. Ey, perfekter, glaube ich, Product Market Fit. Jetzt, wo du sagst, ich glaube, da tatsächlich inzwischen unsere Hauptzielgruppe Frauen ist und ich will jetzt gar nicht so in die Vorurteile reingehen, aber ich glaube, so ein Thermomix ist wirklich auch vor allem für Damen oder auch, sag ich mal, Leute, die gerne kochen, ein mega, mega geiler Gewinn. Also meine Mutter ist auch absolute Thermomix-Fangirl. Daher kann ich das nur bestätigen. Die hätte da auch wahrscheinlich auch mitgemacht. Letzte Frage in unserem Podcast ist immer, welche Charaktereigenschaft, Caroline, hat dich dort hingebracht, wo du heute bist? Und es darf nur eine sein.
Also ich glaube, die Charaktereigenschaft, ich versuche es jetzt in ein Wort zu kriegen, ich überlege aber gerade, was das für ein Wort ist.
Du kannst auch beschreiben und gemeinsam finden wir ein Wort.
Ja, also nicht gleich nachzugeben. Also immer, wie nennt man das denn nochmal? Also ich glaube, hartnäckig ist ein gutes Wort. Und Hartnäckigkeit wird ja oft, ist ja oft auch manchmal ein bisschen so negativ belegt oder so, dass man so denkt, boah, da ist aber jemand aufdringlich. Das ist es aber nicht. Also ich glaube nicht aufdringlich oder so, sondern wirklich don't accept a no for a no. Und das bedeutet halt, das kann intern so wie extern bedeuten. Das kann so, dass man einfach, wenn man an was glaubt, ja, und da dran bleibt und Dinge immer wieder mit anstößt und verwirklichen will, das ist Hartnäckigkeit. Mit einer dieser Assets ist, die mich da vielleicht auch hingebracht hat. Ja.
Mega. Vielen, vielen Dank, dass du dir an einem Montagmorgen, muss man mal dazu sagen, hier die Zeit genommen hast. Es war mir eine große Freude, es war mir ein Fest und ich werde jetzt hier rausgehen und schauen, dass ich ein Pocket Porridge, oder so war der Name, mir kaufe und ich werde dir gleich in WhatsApp Feedback schreiben.
Und ein Selfie schicken, bitte.
Das mache ich, das mache ich. Caroline, vielen, vielen Dank, dass du da warst und ich hoffe, bis ganz bald.
Tschüss.
Was eine Folge. Ich habe super viel gelernt. Mal schauen, ob Snox in den nächsten Monaten, Jahren irgendwann in den Einzelhandel kommt. Spoiler-Alarm, wir sind gerade dran. Wusstest du es, Fun Fact, Romy?
Ja.
Am Engelhorn.
Ja.
Sind wir dran, dass wir da rein. Also das wäre unser erstes richtige Offline-Experience. Let's see, ob wir da reinkommen. Ich glaube, meine Mama wäre ganz schön stolz. Das ist, glaube ich, ihr absoluter Wunschladen, wo sie gerne hingeht. In der nächsten Folge haben wir, kann man ihn schon Stammgast nennen?
Samu
ja. Hess von Drip Agency. Wir werden sprechen über Conversion Rate Optimierung bei Amazon. Da werde ich die liebe Romy ausquetschen. Und im Online-Shop, da wird Samu sein Bestes geben. Alle positiven Tests, nicht alle, weil es waren sehr, sehr viele, beim Snox Online-Shop zu präsentieren, was aber ihr vor allem auch mitnehmen könnt. Was könnt ihr konkret umsetzen, was solltet ihr testen? Deswegen, Montag, Leute, ist Podcast.
Snoxhalting Podcast, das Why Not für dein Business. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.